Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und was soll ich sagen? Ich habe aktuell sowas von gar keinen Bock auf Videospiele. Ich finde, es ist der perfekte Einstieg in diesen Podcast, weil es ist die Wahrheit. Ich bin aktuell, und die Leute, die von euch zwei Stunden später hören, den anderen Podcast, den ich mache, wissen es vielleicht auch, da habe ich es nämlich erzählt, nach Final Fantasy VII Rebirth bin ich echt in so ein kleines Loch gefallen. Und ich hatte echt so dieses Gefühl von, boah, kein anderes Spiel kann mir gerade das geben, was Rebirth mir gegeben hat. Und ich bin wirklich in so einer echt lethargischen Phase, wo egal, was ich anfange, irgendwie habe ich nicht so wirklich Bock darauf. Und klar, das ist auch okay, dass man auch mal Phasen hat, wo man vielleicht nicht so viel Lust hat, weil vielleicht gerade auch nicht die Spiele rauskommen, die einen so unfassbar schocken. Es ist ja auch so mit Hobbys, ne? Das kommt und geht ja auch mal in Wellen. Mal hat man mal mega Bock auf etwas und mal ein bisschen weniger. Ich habe das zum Beispiel hier mit dem Digimon TCG. Ich sammle immer, aber aktuell habe ich zum Beispiel mega viel Spaß darin, mich wieder mehr damit auseinanderzusetzen, mir Videos anzugucken, Decks zu bauen. Hatte aber auch Phasen, wo ich monatelang vielleicht einmal oder so alle 4-5 Wochen gespielt habe. Und das geht. Das ist passiert. Und auch mit Videospielen ist es so, gerade dann, wenn man irgendwie auch im Leben einfach mehr zu tun hat. Und das habe ich irgendwie auch. Und all das zusammen, ne, ergibt irgendwie, dass ich nicht so viel Bock auf Videospiele aktuell habe. Aber ich freue mich auch schon wieder auf die Zeit, wo ich einfach mega reindiven werde, wo ich ein Spiel finden werde, wo ich so unendlich Bock drauf habe, dass ich dafür alles stehen und liegen lasse. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich mich darauf freue, nach Hause zu kommen von der Arbeit und einfach dieses Spiel anzuwerfen und zu sagen, 4 Stunden, nur das, in meine Venen, let's go. So, ich habe jetzt auch Hellblade gespielt für 2 Stunden später und ich werde es bestimmt auch Ende spielen, einfach weil es ein kurzes Spiel ist. Aber ansonsten würde ich auch sagen, nee, ich habe irgendwie gerade keinen Bock drauf. Weil egal, was ich anfange, wie gesagt, es ist wirklich immer dasselbe. Das wird sich hier durch alle Spiele ziehen, über die wir heute reden, dass ich dir natürlich irgendwie beurteilen kann und sagen kann, ey, das und das ist geil und das macht Spaß oder macht nicht Spaß und das ist gut an dem Spiel, das ist weniger gut an dem Spiel. Aber so wirklich diese intrinsische Motivation zu spielen ist relativ gering und deswegen haben wir in diesem Podcast auch nur 2 Matzen, weil ich auch nur 2 Spiele so gespielt habe, dass ich sagen kann, ey, da kann ich eine Matz zu machen. Alle anderen sind so, ja, ich habe die halt ein bisschen gespielt und ich erzähle auch gerne was darüber, so Preview-mäßig, aber ich habe einfach keinen Bock. Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennt ihr dieses Gefühl von, ich habe gerade einfach keinen Bock, weil dann lasst es mich gerne wissen, weil aktuell fühle ich mich sehr alleine, auch wenn ich von hier und da höre, so, ey, ja, ich fühle das und ich habe das auch. Aber das sind Leute, die haben dann halt auch Kinder und die haben halt andere Sachen im Leben zu tun. Deswegen finde ich das immer schön, von Leuten zu hören, die in einer ähnlichen Lebenslage sind, dass auch die manchmal keinen Bock haben, damit ich nicht denke, oh Gott, ich verliere jetzt die Lust an Videospielen. Weil das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Und doch, ganz interessanter Gedanke, den ich gerade während ich so gesprochen habe, noch bekommen habe. Was mir aber doch auffällt, ist, dass sich ja mein Spielverhalten ändert. Das habe ich im Podcast hier schon immer und immer wieder thematisiert. Aber wenn ich so an die Anfänge dieses Podcasts hier zurückdenke, und es sind auch schon 8,5 Jahre, das muss man sich mal vor Augen führen. Seit 8,5 Jahren machen wir diesen Podcast hier. Ich habe früher so viel gespielt. Ich habe jeden Monat ein anderes Spiel gespielt, jeweils ein anderes Genre, immer was anderes. Und ich habe, also zum einen nicht mehr die Zeit, zum anderen aber auch einfach nicht mehr diesen Drive, so, weil ich habe früher viel unterschiedliche Sachen gespielt, weil ich sie mal erfahren wollte, weil ich ein Verständnis dafür aufbauen wollte, wie bestimmte Genres und bestimmte Franchises funktionieren, aber das habe ich jetzt. So, ich habe mir über die letzten bald 10 Jahre, sag ich mal, eine Basis, ein Fundament aufgebaut, ich bin jetzt total daran interessiert, neue Sachen zu sehen. Ich mag neue Konzepte, frische Sachen. Deswegen bin ich auch mittlerweile so an dem Punkt, dass ich Indie-Spiele oft sehr gerne mag, weil sie coole Ideen oft reinbringen. Ich weiß, ich sollte Animal World spielen. Ich weiß, aber irgendwie, der Look schreckt mich so hart ab. Ich bin, so viel ich gespielt habe und so elitär das vielleicht klingen mag, alles, am Ende des Tages bin ich einfach ein Grafikliebhaber. Und so eine schöne Grafik gibt mir einfach extrem viel. Und nichtsdestotrotz will ich die freshen neuen Ideen. Du sollst dabei halt echt cool aussehen im Idealfall. Beziehungsweise es muss halt irgendwie so einen Look haben, der irgendwas in mir triggert. Im positiven Sinne. Ja, deswegen, es muss nicht immer so ein High-Polish-Ding sein. Es muss nicht ein Hollow Knight sein, was so einen ganz eigenen Artstil hat. Ich meine, so Pixel-Sachen funktionieren für mich auch, wenn das Pixel-Art für mich irgendwie funktioniert und irgendwas in mir auslöst. Und das tut aber Animal World leider nicht. Deswegen habe ich das auch bislang nicht gespielt. Auch wenn, ich glaube, rein vom Konzept ist das was mir gefallen könnte. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, nochmal so eine Enttäuschung zu erleben, wie ich das bei Undertale hatte. Da habe ich das ja auch, alle haben das so geliebt und gesagt, so geil und so kreativ und wow. Aber ich habe das ja gar nicht gemocht und ich habe das überhaupt nicht gefühlt und ich habe das Gefühl oder ich habe die Angst, muss man ja mehr sagen, dass mir das bei dem Spiel auch passieren könnte. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall mag ich halt mittlerweile echt diese freshen Dinge so ein bisschen mehr. Ich mag Sachen, die einfach etwas besonders gut machen, sei es jetzt ein Celeste, das einfach Plattforming extrem gut macht, ein Hollow Knight, was alles extrem gut macht, oder meinetwegen auch sowas wie ein Spider-Man, ist kein Indie-Titel, aber macht dieses Schwingen, diese Open World so gut, Zelda, Kreativität so gut, also es gibt so viele Spiele vom Indie- bis AAA-Bereich, die immer mal wieder Aspekte haben, die richtig, richtig gut sind oder die ein bisschen anders gedacht sind oder so, die mir dann super gut gefallen und an denen ich sehr viel Spaß haben kann, aber ich schätze schon immer gerne Änderungen zu den Sachen, die ich kenne, also ein Beispiel ist Hearthstone, wo ich eigentlich später im Podcast drüber reden wollte, aber ich schmeiße jetzt einfach hier rein, weil es gerade gut passt. Hearthstone, ne, ich habe es schon öfters erwähnt, ich spiele total gerne, gerade diesen Battleground/Schlachtfeld, wie es im Deutschen heißt, Modus. Ich weiß gar nicht, warum ich es immer Battlegrounds nenne, weil ich spiele es auf Deutsch, ich kenne es nur als Schlachtfeld. Es ist ja auch egal. Diese Anglizismen, die stecken immer drin. Jedenfalls spiele ich das gern. Das ist quasi der Auto-Chess-Modus. Und da gibt es, wie in gefühlt jedem Spiel, das heutzutage irgendwie online stattfindet, Seasons. Und hier ist vor gar nicht allzu langer Zeit eine neue Season gestartet. Sie versuchen immer mal wieder neue Twists reinzubringen, damit es immer ein bisschen fresh bleibt, was ich total begrüße. In der letzten Season war das beispielsweise, dass man in Runde 3 zusätzlich zu seiner Fähigkeit, entschuldigt, noch eine Quest bekommt und die gibt einem quasi nochmal eine zweite Fähigkeit, sobald man sie erfüllt hat. Und das war total fresh, weil dadurch hat man ganz unique Kombinationen gehabt und man, selbst mit dem Charakter, den ich mir in der ersten Runde gewählt habe, wusste ich nicht, in welche Richtung es geht, bis ich meine Quest bekommen habe und mir sie ausgesucht habe. Mega geil. Habe ich richtig gefeiert. Toll. So, neue Season beginnt. Season 7 ist es, glaube ich, oder so. Oder 9, 7 oder 9, eins von beiden. Auf jeden Fall, es fängt an. Neue Karten. Geil. Okay, ich kann erstmal wieder reingrinden. Hatte in der Season davor echt Season Pass durch. Hatte irgendwie alles gemacht, was man machen konnte. Hatte ein bisschen Reiz für mich verloren, deswegen ein bisschen zur Seite gelegt. Aber hier, neue Season, neue Karten. Ich hatte Bock. Ich war wieder dabei. Ich konnte wieder reingrinden. Mega. So, bisschen gespielt. Und war so, ja, okay. Got it. Hab verstanden. Man merkt auch so eine neue Meta und so. Es passieren Dinge. Fand ich gut. So, und dann bisschen gespielt und dann aber auch wieder liegen gelassen. Und dann Update. Ha! Mitten in der Season. So ein großes Update. 300 MB, 400 MB, irgendwie sowas. Geil. Runtergeladen, gespielt. Hä? Hat sich ja nichts geändert. Geschlossen. Später nochmal gespielt. Ah! Eine Notification. Es gibt jetzt den Duo-Modus. Und da hat's mich gekriegt. Weil, ne? Änderungen. Finde ich geil. So, erst die Sache, die ich eh mag. Toll. Und dann aber eine Änderung. Oh, eine, die mir Spaß macht. Ich liebe es, im Team zu spielen. Ich habe wieder gemerkt, ich bin einfach ein Teamplayer. Ich mag es viel, 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 viel mehr, als einfach nur für mich alleine zu spielen. Was auf meine Spielehistorie eine verrückte Aussage ist. Aber ich mag es im Prinzip im Leben viel mehr als Team aufzutreten, als alleine aufzutreten. So. Und hier bei Hearthstone gibt es jetzt einen Duo-Modus. Und der funktioniert so toll. Das heißt, selbe Anzahl an Spielern, 8 Leute immer noch, nur halt jetzt immer in Zweierteams. Und das heißt, ich kann mir mit meinem random Zufalls zugeteilten Mitspieler oder meiner Mitspielerin mir die Karten noch austauschen. Ich kann die für ein Gold rüberschieben, sagen, hier, du brauchst doch Piraten. Ich habe eine Piratenkarte. Nimm sie für ein Gold. Und so ergeben sich ganz coole Kombinationen. Es gibt Karten extra für diesen Duo-Modus, die es nur in diesem Duo-Modus gibt, wo man nochmal gegenseitig die Kreaturen, die Diener buffen kann, wo man ihnen Attribute verleihen kann. Es ist alles in allem einfach mega, mega toll. Und es macht so Spaß. Und das ist genau das, was ich meine. Cooles Prinzip. Aber anstatt sich darauf auszuruhen, dass sie ein cooles Prinzip haben, geben sie dem immer mal wieder einen Twist und sagen, hey, aber habt ihr es auch schon mal so gespielt? Und ich denke mir, nein, habe ich nicht. Aber ich find's richtig cool. Lasst uns das weitermachen. Und jetzt wird es eine ganze Season wahrscheinlich so laufen, dass es diesen Duo-Modus gibt. Und vielleicht gibt es ihn danach auch noch. Aber vielleicht gibt es auch dann später im Duo-Modus irgendwann nochmal einen Twist. Und das ist das, worauf ich mich freue. Und das ist das, was ich gut finde. Und deswegen spiele ich auch Hearthstone so viel. Und ich habe jetzt allein in diesem Duo-Modus schon wieder fast 20 Stunden oder so drin. Einfach, weil es mir wirklich ehrlich viel Spaß macht. Und diese Änderung hat gereicht, dass ich Lust drauf hatte. Und es ist so ein Spiel für mich, das ist für mich auch, es klingt doof, es ist für mich nicht Spielen. Es ist nicht so dieses Commitment, sondern es ist so, ja, ich liege jetzt halt gerade rum und bevor ich nur auf die Decke starr, spiele ich halt ein bisschen Hearthstone. Natürlich wünsche ich mir, dass mal so eine App mit dem Digimon TCG rauskommt. Das wäre ein Träumchen, sag ich euch. Aber Hearthstone kriegt mich natürlich mit der Kartenmechanik total. Ich bin ein krasser Sucker für. Es ist so kurzweilig. Wie gesagt, Änderungen immer wieder, was total gut bei mir funktioniert. Und deswegen kriegt mich Hearthstone immer und immer wieder in seinen Bann. Weil es einfach auch weiß, die Leute regelmäßig durch Änderungen wieder reinzuholen. Wer kurz abspringt, kommt direkt bei der Änderung wieder rein. Da gibt's keinen Ausweg. Gibt's nicht. Und dadurch, wie gesagt, dass es so kurzweilig ist, kann man auch sagen, obwohl ich gerade keine Spiele mag, ey, Hearthstone, mega. Macht mega viel Spaß. Spaß hat mir aber auch, das war jetzt eine sehr dramatische Pause, Spaß hat mir aber auch Tales of Kenzera Sau gemacht. Ein Spiel, dem ich eine besonderere Matz gewidmet habe, weswegen wir auch nach der Matz nochmal ganz kurz drüber reden sollten, weil ich da einige Dinge nicht erwähnt habe, die aber, ich sag mal, auf die Review gesehen schon wichtig sind. Aber hört's einfach mal rein, dann wisst ihr, was ich meine, und dann hören wir uns gleich wieder. Deswegen sage ich Matz ab. Ich schreibe diese Zeilen hier auf ein Blatt Papier, denn bevor ich gehe, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. In dieser Geschichte geht es aber weniger um den heldenhaften Aufstieg, das Besiegen großer Schurken oder fantastische Kräfte. Denn auch wenn unsere Geschichte all diese Aspekte enthält, ist sie vor allem eins: traurig und echt. Es sind die Gefühle eines jungen Mannes, der mit dem Tod seines Vaters umgehen muss, lernen muss zu akzeptieren, was dieser Verlust bedeutet und diese beinahe universelle Erfahrung verarbeitet. Diese Geschichte, die ich euch erzählen möchte, handelt von Sao. Und noch bevor ich ihn kennenlernen durfte, war eines der ersten Sachen, die ich über ihn wusste, was sein grausames Schicksal ist, das er mit sich rumträgt. Nämlich der Verlust eines Elternteils. Und der ist schmerzhaft. Vermutlich für viele eines der schmerzhaftesten Erfahrungen, die man machen kann. Denn das, was für einen das ganze Leben über normal war, ist plötzlich weg. Für immer. Man denkt an den Rat, den man noch braucht, die Hilfe und all die Momente, die diese Person nicht mehr mit einem miterleben können. Man fühlt sich allein auf dieser Welt und ein Schmerz, der nicht größer sein könnte. Man fühlt sich, als würde man daran verzweifeln und als wäre dieser unkontrollierbar. Und all das erfährt man, bevor man den jungen Sau überhaupt kennenlernt. All das spürt man in den Geschichten, die er uns erzählt, während er meditiert, oder fühlt man, wenn man seinen Dialogen mit anderen Charakteren in dieser Welt zuhört. Den Tod eines Menschen zu akzeptieren ist nicht leicht. Vor allem als junger Schamane nicht, mit einer Verbindung zu den Geistern dieser Welt. Und Sau konnte dieses Schicksal nicht akzeptieren. So wenig, dass er selbst die Götter beschwor und um Hilfe bat, seinen Vater zurückzubringen. Der Gott, der sich ihm offenbarte, willigte natürlich ein, wenn auch nicht ohne Preis. 3 große Geister mussten überzeugt werden, dem Gott zu folgen, die sich ihm einst widersetzten. Und ohne zu wissen, welche Hürden, welche Schwierigkeiten sich vor ihm erstrecken mögen, willigte er ein, blind vor Frust und Trauer. Ausgerüstet mit den Kräften der Sonne und des Mondes, kämpft sich der Junge also durch diese gefährliche Welt, die vor ihm liegt. Er sammelt Erfahrung, wird stärker, lernt neue Fähigkeiten, die ihm noch weiter dabei helfen, die 3 großen Geister zu Fall zu bringen. Und er schafft es. 1 fiel, 2 fielen, 3. Aber ist es all das wert? Ist es die Mühe, den Kampf und das Risiko wert? Und ist es nicht egoistisch zu denken, dass man dieses Ziel erreichen will, ohne dabei die Menschen um sich herum zu vergessen und den Willen des Verstorbenen? Zwar ist seine Reise nach 9 Stunden relativ schnell vorbei und die Heldenreise, die Kämpfe und das Erkunden der vielzähligen Umgebungen sind fast schon egal. Was bleibt, ist das Gefühl, das Sau mit sich trägt. Die Entwicklung, die er durchmacht. Warum ich euch diese Geschichte erzählen wollte, weil ich euch wissen lassen wollte, dass ihr nicht alleine seid. Wir sind viele. Wir fühlen deinen Schmerz und kennen ihn. Und genau wie Sau sind wir alle auf unserer eigenen Reise. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich dachte, ich mache noch mal so ein bisschen was, was anderes einfach. Das ist nicht einfach nur so eine random Matze, dass euch das Spiel erklärt, weil, das will ich jetzt trotzdem aber noch mal der Vollständigkeit halber kurz machen, noch mal der Spieletitel, der komplette ist Tales of Kenzera Sau, ist einer der EA Originals Teile, die uns auch den Code für die Review zur Verfügung gestellt haben. Shoutout an der Stelle. Und es ist ein Metroidvania. Ganz klein, wie gesagt, jetzt gerade mal so 9 Stunden ungefähr, dann ist man da auch schon durch. Das ist generell eine Folge der kurzweiligen Spiele irgendwie. Und wer irgendwie so, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, den ich so ein bisschen rausstellen will, ist, ich finde, das Spiel als Metroidvania an sich ist relativ mittelmäßig. Gar nicht böse gemeint, aber es ist spielerisch jetzt nicht so krass, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich muss euch das jetzt sofort empfehlen. Gerade in einem Jahr, wo eben auch ein Prince of Persia rauskam, also The Lost Crown, was sensationell war. Nichtsdestotrotz, die Story alleine ist schon ein ganz krasses Eigenmerkmal, wie man hoffentlich in der Matz gemerkt hat. Und gleichzeitig, auch wenn ich sage, es ist jetzt nicht das überragendste Metroidvania auf der Welt, ist es trotzdem eben durch seine Kürze und weil es das, was es macht, dennoch sehr, sehr, sehr gut macht, ist es ein schönes, knackiges Spiel, um Leuten Metroidvanias nahezubringen, zu zeigen, guck mal, das ist ein Metroidvania und das kann es sein. Es hat nicht die krassen Backtracking-Momente, es hat nicht die, oh mein Gott, was kann ich hier lore-technisch noch alles entdecken Momente. Nee, gibt's nicht. Es ist relativ linear, es ist relativ straightforward. Nichtsdestotrotz vermittelt es das Gefühl eines Metroidvanias sehr, 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 sehr schön und ist deswegen für Leute, die das Genre vielleicht mal verstehen wollen, ohne jetzt das Zeitcommitment von einem Hollow Knight reinzuwerfen, eine coole Sache. Und deswegen dafür auf jeden Fall eine Empfehlung, für die Geschichte eine Empfehlung, auch wenn ich insgesamt so okay mit dem Spiel bin. Das aber nur dazu. anderes Spiel, über das ich mit euch preview-wise sprechen wollte, ist Stellar Blade. Ist natürlich vor einiger Zeit rausgekommen, PlayStation Exclusive, und hat auf die ein oder andere Weise auf jeden Fall Aufsehen erregt. Viele haben wahrscheinlich die ganze Diskussion rund um die vermeintliche Zensur mitbekommen, weil teilweise dann Sachen gepatcht wurden, dass man halt nicht mehr so ein ganz krasses Dekolleté gesehen hat, nur noch ein halb krasses danach. All das ist mir ehrlicherweise aber relativ egal. Stellar Blade ist ein Spiel, das im ersten Moment sehr krass an Nier Automata oder Automata, wie manche sagen, erinnert und gleichzeitig aber eben so ein bisschen das Kampfsystem von einem Souls-like mitbringt. Also ich ganz oft Sekiro habe ich von Chris gerade, Shoutout, gehört. Und auf der Basis, das waren so meine Eindrücke, weswegen ich da reingegangen bin. Ich hatte irgendwie ein bisschen Bock drauf. Timur, der wunderbare Mensch, hat mir dann dieses Spiel organisiert. Shoutout an ihn. Und ich muss sagen, ich habe das, was ich gespielt habe, da hatte ich eine wirklich gute Zeit mit. Also, ne, ich habe schon die Nier-Vibes erklärt. Oh, ich weiß nicht, ob man es hört, aber ist gerade mega laut der Feuermelder gegangen. Ich habe schon die Nier-Vibes erklärt, weil die sind da. Die Musik, ich kann es gar nicht in Worte fassen, dieser Gesang mit der Art der Melodie im Hintergrund, das ist Nier. So, und diese Atmosphäre versprüht es total. Auch die Story an sich mit Androiden und der Menschheit, die sich zurückgezogen hat, und die Androiden, die kommen, um die Feinde auf der Erde zu bekämpfen. Also es ist ganz, ganz, ganz viel von dem drin, was man irgendwie aus Nier Automata kennt. Cool. Bringt aber natürlich dennoch eigene Sachen mit rein. Auch, ja, viele gleiche Sachen, aber auch eigene Sachen. Nichtsdestotrotz ist gerade dann eben das Gameplay. Große Änderung, großer anderer Punkt. Ist zwar auch ein Action-RPG in dem Sinne, aber es ist halt viel mehr Skill-focused. Es ist viel mehr auf, wann weiche ich aus, wann pariere ich. Und dann aber auch im Resultat, weil über den Skilltree gibt es so einen größeren mit verschiedenen Schallflächen, wo man verschiedene Aspekte des Gameplays verbessern und verändern kann, gibt es zum Beispiel auch Momente, wo man dann sagen kann, okay, nach dem Block oder nach dem Ausweichen kann ich mich direkt vom Gegner weg entfernen oder noch weiter weg entfernen, oder ich kann mich hinter den Gegner, ich will nicht sagen teleportieren, aber halt eine sehr schnelle Bewegung hinter den Gegner machen, ihn dann nochmal schlagen. Und so erweitert sich das Gameplay immer und immer weiter. Und es ist total spannend zu sehen. Und es macht total Spaß, da durchzulaufen. Ich bin, was die Story angeht, echt noch gar nicht so krass drin. Für mich der Hauptmotivator, das Spiel anzuschmeißen, ist wirklich das Gameplay, weil es mega schön ist, was mega Spaß macht. Und ich muss dazu auch noch die deutsche Synchro loben, wo nämlich Eve, es ist Adam und Eve, Adam ist der Roboter, beziehungsweise der Mensch hinter dem Roboter, und Eve ist im Prinzip die Protagonistin, die wir spielen. Und Eve wird von Lara Loft gesprochen, während Adam von Vincent Fellow gesprochen hat, wird. Beides hervorragende SprecherInnen, beide hervorragende Arbeit geleistet. Es macht total Spaß, den beiden zuzuhören. Ich habe es ja schon in Nana sehr gemocht, als ich damals noch bei KSM gearbeitet habe und das Projekt mitbetreut habe. Und die beiden jetzt wieder in einem Videospiel zusammenzuhören, ist natürlich super, super schön und gibt mir irgendwie nostalgische Vibes fast schon. Und trotzdem, ich kann euch das empfehlen, also auch wirklich auf Deutsch zu spielen, weil unabhängig von meiner Nostalgie ist es wirklich eine gut gewordene Synchro. Insgesamt, ich kann noch nicht zu viel über das Spiel sagen, und deswegen soll es ja auch nur wirklich so einen Preview-Charakter haben. Das Gameplay, wer Bock auf ein Gameplay-Spiel hat, wird mit Stellar Blade mega viel Spaß haben, weil dieses Parry, dieses Perfect Parry, was man da immer mal wieder an den Tag legen muss, bei den kleinsten Gegnern, und das Feedback, was man dann auch bekommt, ist wirklich phänomenal gut. Es macht einfach wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß. Es hat auf jeden Fall seine Probleme im Level-Design, weil ich dann doch schon ein, zwei Mal den Moment hatte, wo ich mir dachte, hä, wo geht's denn jetzt weiter? Komplett falsche Wege dann gelaufen bin, nochmal teilweise komplette Dungeons zurückgelaufen bin, nur um festzustellen, dass hinter einer Ecke versteckt es weitergegangen wäre, mir das aber überhaupt nicht signalisiert wurde. Vielleicht bin ich auch das Problem, I don't know, aber mir ist es halt schon ein, zweimal passiert, ne? Nicht nur einmal, es war jetzt nicht so eine Einzelheit. Von daher, maybe ist es auch das Level-Design. Nichtsdestotrotz, insgesamt eine gute Sache, Spaß gemacht, schaut da gerne rein. Reinschauen solltet ihr aber auf jeden Fall. Ich meine, wenn ihr diesen Podcast hört, dann habt ihr irgendwas mit Final Fantasy mal zu tun gehabt oder ertragt es zumindest, dass immer mal wieder davon hier geredet wird. So. Und Final Fantasy 16 war im vergangenen Jahr natürlich auch eine ganz große Sache für uns, für unseren Podcast und generell für viele Leute aus der Videospielindustrie. Und dass jetzt zwei DLCs kamen, von dem ersten Echoes of the Fallen habe ich euch bereits erzählt und jetzt aber auch der zweite vor einiger Zeit schon erschienen, The Rising Tide. Und auch den habe ich mir natürlich angeschaut und auch den möchte ich euch natürlich ganz kurz in der Matz so ein bisschen anteasern. Und deswegen sage ich auch an der Stelle einfach Matz ab.
Oder
That's what I'm talking about, yeah! Ein neuer Final Fantasy DLC bedeutet meist eins. Neue, unfassbar krasse Soundtracks. Und auch der The Rising Tide DLC zu Final Fantasy 16 weiß da alles andere als zu enttäuschen. Mit dem neuesten DLC lädt uns Square Enix ein vorerst letztes Mal eine Geschichte aus Clives Leben mitzuerleben. Nach großen Spekulationen, da Leviathan bereits auf dem Motiv der Collector's Edition abgebildet war, machen wir uns nun auf die Suche, eben diese verloren geglaubte Entität zu finden. Dazu verschlägt es uns auch in eine völlig unerkundete Region, die sich bis zum jetzigen Zeitpunkt von den Menschen abgewandt hat. Doch mit Clives Hilfe erhofft sich das Volk, das Schicksal jener betroffener Menschen ändern zu können. Was im ersten Schritt wie vielleicht eine größtenteils generische Beschreibung eines Actionspiels oder eines Rollenspiels klingen mag, birgt aber eine völlig coole und neue Geschichte, die ich wirklich zu keinem einzigen Deut spoilern mag. Denn auch wenn im Fokus der Handlung Leviathan steht, der große Esper-Kampf natürlich nicht lange auf sich warten lässt und auch Ultima sich kurz blicken lässt, geht es primär um die Menschen dieser Welt. Was euch in diesem DLC erwartet, sind erstaunlich einzigartige Momente, Legenden, die der Geschichte entspringen und auch wenn Leviathan im Fokus steht, ist es bei weitem nicht die einzige neue Kraft, die euch erwartet. Zwinker, Zwonka. Kurzum, The Rising Tide als DLC zu Final Fantasy 16 funktioniert extrem gut, kann für einige Stunden zusätzliche und gute Unterhaltung bieten und schafft es mit dem Update und dem Roguelite-Modus auch neue Motivation zu schaffen, auch noch viele weitere Spielstunden im Spiel zu versenken, die einem ehrlich wirklich abverlangen, das Kampfsystem ganzheitlich zu verinnerlichen. Für mich ist The Rising Tide das große Highlight der beiden Teile aus dem Season Pass. Wer Final Fantasy 16 bereits mochte und noch mehr Lore sehen möchte oder einfach Lust auf weitere Kampfherausforderungen hat, sollte hier auf jeden Fall zugreifen und reinschauen. Meine Empfehlung habt ihr. Ich weiß, die Matz ist super knackig und super kurz und das Ding ist aber, ich möchte echt nichts verraten, weil die Story ist wirklich das, was den DLC trägt und da auch nur irgendwas vorwegzunehmen, wäre Quatsch. Euch was über das Gameplay erzählen wäre auch Quatsch, weil es dasselbe ist, was wir aus dem Hauptspiel kennen, auch wenn Leviathan natürlich, und vielleicht noch mehr, neue Fähigkeiten reinbringen. All das stimmt natürlich, aber was soll ich euch erzählen? Ja, er kann jetzt irgendwie ein bisschen fernkampfmäßig schießen, bringt neue Fähigkeiten rein, die natürlich super Sinn ergeben in der ganzen Gameplay-Mechanik und die auch ja teilweise den Loop schön erweitern, auf jeden Fall. Aber das sind so krasse Detailsachen. Ich glaube nicht, dass die für eine Matz für euch relevant sind. So, aber das nur am Rande. Ich habe für einen letzten Teil in diesem Podcast noch zwei Spiele mitgebracht, die ich ganz kurz anschneiden will, weil ich hab nicht zum Spielen, / hab keine Lust zu spielen, Lethargie habe ich nämlich auch ein anderes Spiel angefangen, nämlich Moonlighter. Das habe ich für ein Apple und Ei im Sale gekauft. Wirklich, wirklich Apple und Ei. Like 2 Euro oder so. Und habe das einfach mal angefangen, weil ich habe ganz, ganz, ganz viel Gutes darüber gehört. Tolles Indie-Spiel. Vereint wieder Genre miteinander, nämlich Shopkeeping und so Dungeon Crawler, Roguelite Elemente, kann man fast schon sagen. Denn wir haben einen eigenen Shop und müssen den natürlich mit Inhalten befüllen und dazu gehen wir selber in den Dungeon, erledigen Monster, sammeln Items, die wir dann wiederum verkaufen, wo wir das Geld dann wiederum nutzen können, um unser Equipment zu verbessern und um Tränke zu kaufen, um die Stadt zu verbessern. Also Sachen können wir mit Moonlighter machen. Es ist auch nicht so, dass ich habe einen Eisenbarren gefunden, ich habe einen Ast gefunden, ich habe eine Wasserlampe gefunden und ich packe diese Sachen in meinen Shop und es ist nicht so, dass da steht, das ist X-Wert, das ist Y-Wert, das ist Z-Wert, here we go, sondern es ist wirklich, ich gehe dahin, ich habe keine Ahnung, ich habe dieses Item noch nie verkauft, ich habe keine Ahnung, was die Leute dafür bezahlen, also hänge ich mal ein Preisschild dran. Dann öffne ich meinen Shop und dann kommen die Leute rein und ich muss hinter der Theke stehen und warten, bis die Leute was kaufen oder nicht. Und ich sehe anhand ihrer Reaktion, ob der Preis gut war, ob es zu günstig war, ob es zu teuer war und kann dann wirklich, ich habe nur so ein kleines Notizbuch und notiere mir dann immer, okay, das fanden sie jetzt gut, der Preis war auch noch gut. Und so kann ich mich so ein bisschen an einen guten Preis rantasten. Es gibt da wirklich so ein kleines Wirtschaftssystem. Je mehr ich anbiete, desto unattraktiver wird's für die Leute, desto niedriger sollte der Preis sein. Wenn es aber jetzt seltener gibt, dann ist die Nachfrage natürlich auch da und dann kann ich es auch teurer verkaufen. Also es ist wirklich ein System hinter, was man von Anfang an so ein bisschen spürt. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch diese Ressourcen, die man eigentlich verkaufen will, muss man gleichzeitig aber auch sparen, denn das ist gleichzeitig nämlich eben auch das Material, das ich brauche, um meine Ausrüstung wieder zu verbessern, um mir neue Waffen zu craften, meine Waffen zu verbessern, etc. pp. Also es ist ein ganz cooles System dahinter, sodass man diese Dungeons echt mehrfach durchkreuzt, weil man irgendwie mit den Items immer ein anderes Ziel hat. Und man hat auch nur ein begrenztes Inventar. Und manche Items können eben auch nur an bestimmter Stelle im Inventar liegen. Die können dann nur oben oder unten sein, links oder rechts sein. Oder sie zerstören das Item oben rechts, wenn ich den Dungeon verlasse. Und das ist eine ganz, ganz, ganz interessante Spielmechanik. Und da sind wir wieder. Es ist was anderes, es ist eine Veränderung, es ist was Besonderes. Und während ich so drüber rede, merke ich, wie ich doch ein bisschen Lust habe, Moonlighter gerade zu spielen, weil es irgendwie vom Konzept her so cool eigentlich ist. Es hat auch einen coolen Look, es hat so einen pixelartigen Look, aber ist auf seine Art und Weise echt charmant. Also insgesamt ein mega, mega, mega tolles Spiel. Es ist jetzt nicht das jüngste Spiel, das heißt, ihr werdet von Moonlighter bestimmt schon mal gehört haben, aber vielleicht ist das gerade die Erinnerung für euch zu sagen, ach ja, Moonlighter, das wollte ich schon immer mal spielen. Setzt es euch auf die Wunschliste, es wird bestimmt bald wieder für ein Apple und Ei erhältlich sein oder holt es euch so viel, wie es eben gerade kostet, wenn ihr die EntwicklerInnen eben maximal viel unterstützen wollt. Whatever. Cooles Spiel, kann ich euch wirklich empfehlen. Bin aber auch hier noch nicht unendlich weit, dass ich jetzt sagen kann, ja, das ist jetzt eine krasse Review, die ich euch mit an die Hand geben kann. Musste, by the way, auch erstmal die Steuerung umstellen, weil das irgendwie ausweicht. So diese Dodge Roll war auf L1 und es war so ungewohnt, sodass ich sie echt erstmal auf, warte, bei der Switch ist es AB oder BA? Ich glaube, es ist BA. Also auf A gelegt habe, also auf X quasi. Ja, ihr versteht, es ist immer so kompliziert mit diesen Controllers, Layouts. Wer hat sich das auch ausgedacht? Warum haben nicht alle dieselben? Ich finde, das soll legal sein. Naja, egal. Cooles Spiel. Ich habe die Steuerung umgestellt und hatte dann noch mehr Spaß damit. Insgesamt Empfehlung. So. Und das letzte Spiel, das ich für diesen Podcast mitgebracht habe, und da bin ich sehr gespannt, was ihr auch davon haltet, weil vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich habe da TikToks zu gesehen. Mittlerweile gefühlt jeder zweite Stream greift es irgendwie auf. Es ist ein kleines Phänomen geworden. Ein Phänomen, das sich Pokerogue nennt. Pokerogue ist ein von Fans entwickeltes Spiel, was ja per se erstmal nichts Neues ist. Also Pokémon Mods und Pokémon-Ableger gibt es ja schon seit Ewigkeiten von der Community. Sei es die Nuzlocke, Randomizer, sei es irgendwelche Spiele, wo man Teil von Team Rocket ist, Spiele, wo man ein Arena-Leiter ist. Es gibt ganz, 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 ganz viele. Und doch hat PokéRogue irgendwie einen ganz besonderen Nerv bei den Menschen getroffen, weswegen es halt gerade in den Content-Pieces der CreatorInnen dieser Welt überall ist, warum es Social Media so gefühlt dominiert. PokéRogue ist eine Mischung aus Pokémon ganz offensichtlich und dem Roguelite-Genre. Das heißt, ich kann mir zu Beginn aus allen Generationen die Starter ein Team zusammenstellen. Die Pokémon haben so einen gewissen Punktewert dahinter, die Starter haben immer 3. Und ich kann mir ein Team aus bis zu 10, Punktewert 10, zusammenstellen und dann gehe ich quasi rein und ich kämpfe. Ich kämpfe. Mehr mache ich nicht. Das Spiel besteht wirklich nur aus einem Kampf nach dem anderen. 200 Mal oder so. 200 Stufen gibt es, glaube ich, insgesamt, bis dann der Endboss kommt. Und das ist total spannend zu sehen. Einerseits natürlich, ne, jeder kann da seine Lieblinge nehmen. Es ist aber auch spannend, weil es dieses Gonna Catch 'em All-Prinzip trotzdem aufgreift, weil ich kämpfe und kämpfe und kämpfe, aber ich kann natürlich auch fangen und fangen und fangen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein Pokémon fange, nehme ich es mit, ich sammle Bonbons, kann das mit den Bonbons dann wieder verbessern. Ich kann die Pokémon an sich verbessern, weil die IVs, also diese Werte im Hintergrund der Pokémon, ne, die sammle ich auch. Das heißt, die werden immer besser, es wird immer das Beste genommen, sodass die Pokémon, die ich fange, auch immer die nachher besten Werte haben. Das heißt, wenn ich mal sterbe und K.O. gehe und wieder von vorne anfangen muss, kann ich mir mit allen bislang gefangenen Pokémon, inklusive der Starter, ein neues Team basteln. Weil dann habe ich vielleicht in meinem ersten Run mit Bisasam, Shiggy und keine Ahnung, Gekabor, random, habe ich gespielt und ich bin irgendwann in Runde 40 gestorben. Sagen wir es einfach mal so. Aber ich habe zwischenzeitlich ein Evoli gefangen. Dann kann ich dieses Evoli in der nächsten Runde in mein Hauptteam einfach von Anfang an reinnehmen und ich muss es nicht erst fangen, damit es in meinem Team ist. Und ansonsten gelten wirklich die ganz normalen Pokémon-Regeln. Es ist wirklich eine Faszination, dieses Spiel. Natürlich gibt es auch die klassischen Arena-Leiter. Es gibt den Rivalen. Es gibt auch so Boss-Pokémon, was ganz interessant ist. Also PokéRogue ist echt eine Faszination, die heutzutage so ein bisschen Social Media dominiert. Und ich kann das wirklich komplett nachvollziehen. Das Ganze funktioniert auch wirklich rein über den Browser. Man muss da nichts installieren. Man muss keine Angst haben, dass man irgendwie, keine Ahnung, sich jetzt eine Virusechse runterlädt oder so. Sondern man geht halt über irgendeinen Browser rein, hat sogar eine mobile Version, sodass man theoretisch auch mobil spielen könnte. Also dieses Spiel gibt einem echt jegliche Möglichkeit, mit jedem Endgerät irgendwie PokéRogue zu spielen. Und deswegen spielen das auch so viele. Ich habe Bilder gesehen, wie das 40.000, 50.000 Leute gleichzeitig spielen. Es gibt da Bestenlisten jeden Tag mit neuen Herausforderungen. Also das ist wieder so ein Zeichen, wo ich mich frage, warum macht sowas nicht die Pokémon Company? Diese ganzen kreativen Ideen. Es ist nicht nur PokéRogue. Es ist auch zum Beispiel, wie ich eben meinte, ne, man ist jemand von Team Rocket. Oder man ist ein Arena-Leiter. All das, was möglich wäre. Warum gibt es nicht ein Pokémon-Spiel, das einfach diese ganzen grandiosen Ideen aufgreift und einfach mal offiziell macht? Ich meine, die Videospielgeschichte lebt doch von solchen Geschichten. Es lebt doch von sowas. Erinnern wir uns an ein Dota. Das war mal ein selbstgebasteltes Spiel von Warcraft 3. So, Half-Life. Beziehungsweise Counter-Strike. Das entstammt alles einem Ding. Es ist so crazy, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele Videospiele schon aus Mods entstanden sind oder aus Minigames. Gwent, das einfach ein Standalone wurde aus Witcher 3. Gut, ist jetzt nicht Community gemacht, aber die Community hat es so krass gefeiert und hat es so krass befeuert, damit es überhaupt dahin gekommen ist. Wir sehen immer und immer wieder Zeichen innerhalb einer Community, die uns sagt, das wollen wir spielen. Und es gibt EntwicklerInnen und Studios da draußen, die diesem Wunsch dann auch nachgehen, aber dann gibt's halt auch die Pokémon Company, die das irgendwie bislang nicht so wirklich gemacht hat. Also natürlich gibt es immer mal wieder Ansätze, sowas wie Legenden Arceus. Das war ein Ding, was Fans sich so krass und so lange gewünscht haben, weil dieses einfach rumlaufen, Pokémon laufen da frei wild rum, man kann sie einfach fangen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns alle schon immer vorgestellt haben. Aber sowas, Genres miteinander vermischen, neue Ideen, komplett neue Konzepte, einfach mal auszuprobieren. Why not? Also, ich glaube, es geht vielen wie mir so, dass sie viel mehr an Spin-offs der Pokémon-Reihe interessiert sind, als an den Hauptteilen der Pokémon-Spiele. Und warum nicht diese Zielgruppe nutzen? Warum nicht dieses Potenzial nutzen? Weil so viele Menschen lieben Pokémon und finden das Konzept Pokémon gut, können aber einfach mit diesen Hauptteilen nichts mehr anfangen. Und trotzdem gibt es, wie wir sehen, Möglichkeiten, wie wir genau die einfangen können, wie wir genau die abholen können und mitnehmen können auf eine Pokémon-Reise, sie ans Franchise binden können, mit geilen Erlebnissen und Erfahrungen. Nur warum müssen das halt erst die Fans machen? Ich find's schade. Weil Pokémon ist echt, ähnlich wie andere Franchises, ein Teil meines Herzens. Und ich hoffe wirklich inständig, dass wir irgendwann ein offizielles Pokerogue sehen, sodass wir auf unserer Super Switch Pokerogue spielen können. Das wäre so toll. Oder stellt euch mal vor, so ein Spiel wie Slay the Spire, aber mit Pokémon. Geil. Also es gibt so viele Kombinationen, die ich mir wahrscheinlich aus dem FF ausdenken könnte, die so geil wären, wo ich so Bock drauf hätte. Pokémon Company, lasst uns mal reden. Ich pitche euch ein paar Ideen. Ihr könnt die dann nehmen. Ich schenke die euch dann. Okay, vielleicht nicht schenken. Sagen wir mit einem kleinen Anteil. Das reicht mir schon. Lasst uns aber drüber schnacken. Ich finde, wir könnten da zusammen ein paar gute Sachen machen. Wir gucken mal. Wir schauen mal. Das soll es auf jeden Fall für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diesen kleinen, leicht schnackerigen Überblick über ein paar Spiele zu bekommen, die ich in letzter Zeit so gespielt habe und so ein paar Gedanken und News hier mit Pokerogue. Einfach, ich wollte es euch mitgeben, weil ich es irgendwie total spannend und interessant finde. Lasst mich eure Meinung zu den Themen auf jeden Fall wissen. Habt ihr vielleicht mal in Pokerogue reingeschaut? Habt ihr Moonlighter schon gespielt? Und wann spielen wir alle zusammen Hearthstone? Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, ob das geht, aber stellt euch mal vor, wir wären so 8 Leute und wir machen so ein eigenes Hearthstone-Duo-Match. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Wenn sowas gehen würde. I don't know. Wäre cool. I don't know. Müssen wir mal testen. Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, macht es gerne auf patreon.com/runaways-cast, weil nur dadurch können wir viele random Spiele einfach mal spielen und euch hier im Podcast von erzählen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Freue mich über Rezensionen auf Spotify und Co. Mein Name ist Marvin und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.